London 1935. Eine junge Frau mit ordentlich frisierten Locken stößt die Tür zu einer beengten Wohnung im West End auf. Sie fühlt sich fehl am Platz in der teuren modischen Kleidung, die ihre Mutter für sie gekauft hat. Gertrude Scharf ist 25 Jahre alt und gerade aus München eingetroffen. Aber sie ist nicht aus freien Stücken hier. Hitler und die Nationalsozialisten haben in Deutschland die Macht übernommen. Als junge jüdische Wissenschaftlerin musste sie Deutschland verlassen. Auch wenn es für sie bedeutete, allein in einer fremden Stadt zu sein. Trude, wie die Familie sie nennt, stellt ihr Gepäck auf die knarrenden Dielen. Sorgfältig verstaut sie die wenigen Habseligkeiten und ihre kostbarsten Besitztümer, die sie auf ihrer Reise mitnehmen konnte. Einen Fotoapparat und ein Gemälde. Erinnerungen an den Komfort, den sie hinter sich lassen musste. Die letzten 5 Jahre hat sie in München Physik studiert, an einer der führenden Universitäten in Europa. Und erst vor wenigen Monaten hat sie als eine der Besten des Jahrgangs ihren Abschluss gemacht. Draußen vor dem Fenster bemerkt Trude auf der Straße eine Menschenmenge. Großbritannien steckt mitten in der Weltwirtschaftskrise. Millionen Menschen sind arbeitslos. Und trotz ihres beeindruckenden Lebenslaufs ist Trude eine von ihnen. Aber sie hat nicht die Absicht, ihren Traum aufzugeben. Dafür ist sie schon zu weit gekommen. Willkommen bei Exil, einem Podcast des New Yorker Leo Beck Instituts. Ich bin Iris Berben. Wenn einem alles genommen wird, was dann? Aus den Archiven des Leo Beck Instituts bislang nie gehörte Geschichten jüdischer Frauen und Männer im Schatten des Faschismus. Heute die Geschichte einer jungen Physikerin, die zur Wegbereiterin zukünftiger Generationen von Wissenschaftlerinnen wurde und deren Beiträge als Kernphysikerin zu wissenschaftlichen Durchbrüchen den Lauf der Geschichte verändern sollten. Trude ist in einem repräsentativen Wohnhaus in München aufgewachsen, mit Blick auf den Englischen Garten. Stets war sie von den Düften der exotischen Lebensmittel umgeben, die ihr Vater verkauft hat. Unter anderem Kaffee, Reis und Zucker. Trude war die älteste Tochter von Otto und Nelly Scharf. Sie ist 1911 in Mannheim zur Welt gekommen, aber noch als Kleinkind nach München gezogen. Das Leben dort war angenehm, auch in den unruhigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg. Michael Goldhaber ist Trudes jüngster Sohn. Er ist in ihre Fußstapfen getreten und Physiker geworden. Er hat auch die frühen Jahre seiner Mutter erforscht.
Als sie noch relativ klein war, direkt nach dem Krieg, hat es in München einen kommunistischen Aufstand gegeben. Sie muss ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein und aus dem Fenster geschaut haben. Dort sah sie, wie Menschen angeschossen und ich vermute erschossen wurden. Das hat sie nie vergessen. Und es war ziemlich traumatisch für sie.
Trotz dieses Grauens war München in der Zeit, als Trude dort aufwuchs, gerade dabei, wieder zur Normalität zurückzukehren.
München schien zu florieren. Es hat eine blühende Musik-, Opern- und Kunstszene gegeben. Und ihr Vater hat sie und ihre Schwester ermutigt, diese Kulturangebote zu nutzen.
Während des Ersten Weltkriegs war Otto Kavallerieoffizier gewesen. Er, seine Frau Nelly und die jüngere Tochter Lieselotte konnten sehr gut reiten, aber Trudes Talente lagen woanders.
Sie war immer die Beste in der Klasse. Sie hat als die kluge Scharf gegolten.
Trude war schon sehr früh von Zahlen fasziniert. Im Gymnasium avancierten die Naturwissenschaften zu ihren Lieblingsfächern, besonders Physik und Chemie. Am Anfang hat ihr Vater sie dabei unterstützt. Er selbst hatte Chemie studiert, bevor er das Familiengeschäft übernommen hat. Aber als Trude ihm eröffnet, dass ihr Herz für ein naturwissenschaftliches Universitätsstudium schlägt, änderte sich sein Tonfall.
Er hat sie sicher ermutigt, am Gymnasium ihren Interessen nachzugehen. Aber was die Universität betraf, hatte er sich nun mal in den Kopf gesetzt, dass sie Jura studieren soll.
Trotz des Drucks hat Trude gewusst, was sie für die Zukunft wollte. Und den Familienbetrieb zu übernehmen, hat nicht dazu gehört.
Sie hat sich strikt geweigert. Ich bin sicher, dass sie ihren Vater in mancherlei Hinsicht bewundert hat. Aber sie war auch schon immer ein ziemlicher Dickkopf.
Trude hat ihren Willen bekommen. Schon bald war sie an der Ludwig-Maximilians-Universität eingeschrieben, um Naturwissenschaften und Mathematik zu studieren. In einem Interview von 1982 blickt Trude auf ihre akademische Reise zurück.
Ich war immer schon an Zahlen und Mathematik interessiert. Ich habe versucht, die Welt zu verstehen und gespürt, dass Physik den besten Zugang zum Verständnis der unbelebten Welt bietet. Also hat mich dies auf ganz rationale Weise angezogen.
Trudes Eintritt in die Welt der Physik ist zum denkbar besten Zeitpunkt erfolgt. So wie der Kern das Zentrum des Atoms bildet, war Deutschland zum weltweiten Zentrum wissenschaftlicher Forschung geworden.
Die 1920er waren für die Physik ein goldenes Zeitalter.
Ruth Lewine Syme, heute im Ruhestand, war Professorin für Chemie am Sacramento City College. Über die Pionierinnen und Pioniere der Physik aus dieser Ära hat sie mehrere Bücher geschrieben.
Zur Jahrhundertwende hat es noch Leute gegeben, die nicht an die Existenz von Atomen geglaubt haben. 10 Jahre später war man zu dem Verständnis gelangt, dass Atome aus Elektronen und einem positiv geladenen Kern bestehen. In den 1920er Jahren haben die unterschiedlichsten Entwicklungen stattgefunden, die uns dem Verständnis der Atomstruktur näher gebracht haben. Auch die Vorgänge im Kern selbst wurden erstmals zum Thema. Das war wahnsinnig aufregend. Denn jedes Jahr, nahezu jeden Monat, hat es so viel Neues zu entdecken gegeben.
Diese Fortschritte in der Physik sollten schließlich zur verheerendsten Bombe führen, die die Welt je gesehen hat. Aber die 1920er Jahre waren eine Zeit der Unschuld und der Entdeckungen.
München muss ein bemerkenswerter Studienort gewesen sein. Albert Einstein war damals in Deutschland. Zu dieser Zeit hatte er bereits die spezielle Relativitätstheorie entwickelt, E gleich mc Quadrat. James Franck hatte schon in den 1920er Jahren einen Nobelpreis erhalten für seinen Beitrag zur Quantisierung des Atoms. Max Planck ist zu dieser Zeit mit seiner Idee von der Quantenenergie auf große Aufmerksamkeit gestoßen.
Diese bemerkenswerten Wissenschaftler hatten alle etwas gemeinsam, was für Trude nicht gegolten hat. Sie waren alle Männer. Wäre Trude 20 Jahre früher dran gewesen, wäre es ihr vielleicht aussichtslos vorgekommen. Aber glücklicherweise hatte schon eine andere jüdische Physikerin den Weg bereitet.
Lise Meitner war eine wahre Pionierin auf dem Gebiet der Kernphysik. Sie war in den 1920ern die erste Professorin für Physik an der Berliner Universität. Und Anfang der 1930er Jahre hat sie Forschungen geleitet, die letztendlich zur Entdeckung der Kernspaltung geführt haben. Als Lise Meitner 1907 nach Berlin gekommen ist, hatten Frauen noch keinen Zugang zu den preußischen Universitäten. Es hat noch lange gedauert, bis Frauen als Studentin vollständig akzeptiert wurden. Aber in den ausgehenden 1920er Jahren, als Gertrude die Universität besucht hat, hatten Frauen die Chance, sich zu beweisen und zu lernen.
Trude hat gewusst, wie schwer es für Frauen war, akademische Titel zu erlangen, ganz zu schweigen von Professuren. Sie hat sich in ihr Studium vertieft und die akademischen Austauschprogramme mit Städten wie Freiburg und Berlin genutzt. Aber am wohlsten hat sie sich im Labor gefühlt. Und man wurde langsam auf sie aufmerksam.
Professoren haben Gertrude, die intelligente Physikstudentin, als eine Art aufstrebendes Talent gesehen, um das sie sich kümmern wollten.
Trude war nicht nur intellektuell in ihrem Element, sie hat auch so manchem den Kopf verdreht. Ihr Sohn Michael kennt da einige Geschichten.
Lockiges Haar, brünett würde ich sagen. Und sie hatte ein bemerkenswertes Lächeln. Sie war attraktiv, sehr klug und auch noch wohlhabend. Dementsprechend hatte sie viele Verehrer.
Einer dieser Verehrer war ein zurückhaltender, aber brillanter Physikstudent. Trude hatte ihn bei einem ihrer Austauschprogramme getroffen.
Meinen Vater, Maurice Goldhaber, hat sie also in Berlin kennengelernt. Sie sind sich wohl in einem Seminarraum, im Labor oder an einem ähnlichen Ort begegnet, wo Trudes Intelligenz und ihre Fähigkeiten zum Tragen gekommen sind.
Es heißt, es war nicht Trudes Aussehen, was Maurice angezogen hat.
Er fand sie sehr interessant, weil sie ihrerseits Physik interessant gefunden hat. Ich glaube, ihr Reichtum war ihm ziemlich egal. Er war ausschließlich daran interessiert, über Physik zu reden. Das war seine Lieblingsbeschäftigung.
Und auch Trude hat sich sehr gern über Physik unterhalten. Aber für die Liebe hatte sie keine Zeit. 1932 hat sie ihre Doktorarbeit in Experimentalphysik begonnen, mit dem Schwerpunkt Ferromagnetismus. Ihr Vorhaben, die Intensität des Magnetismus von Nickel zu erforschen, wenn man ihn extremen Temperaturen aussetzt. Das hat monatelange Laborarbeit bedeutet, um ihre Theorien zu testen. Aber dann stand die Welt plötzlich Kopf. Im Reichstag wurde im Frühjahr 1933 das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Es machte Adolf Hitler zum Alleinherrscher und zementierte die Macht der NSDAP. Eine der ersten Amtshandlungen der Nazis war, jüdische Menschen aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Das hat alle Universitätsangestellten und auch die Studierenden betroffen, weil die deutschen Universitäten staatliche Institutionen waren. Professorin Ruth Lewin Syme.
Es muss für alle jüdischen Studierenden eine wirklich fürchterliche Zeit gewesen sein. Zum einen mussten sie miterleben, wie ihre jüdischen Dozentinnen und Dozenten entlassen und zum Rückzug gezwungen wurden. Aber etwas anderes war vielleicht noch entscheidender. Schon seit langem waren die Universitäten voll von studentischen Gruppen, die die Nazis schon vor 1933 stark unterstützt hatten. Sobald die Nazis dann an der Macht waren, hatten diese Gruppen mehr oder weniger das Sagen.
Innerhalb weniger Wochen hat Trude miterlebt, wie sich die Atmosphäre an der Universität verändert hat. Verflogen war der Geist der akademischen Zuversicht und des Teilens von Ideen. Viele Mitstudierende haben sich von ihr abgewandt.
Jüdische Professorinnen und Professoren, die aus dem einen oder anderen Grund noch da waren, wurden angefeindet. Sie wurden ausgebuht und daran gehindert, Vorlesungen zu halten. Und man darf auch nicht vergessen, dass im Mai 1933 an den Universitäten Bücherverbrennungen stattgefunden haben.
Jahrzehnte später erinnert sich Trude im Interview an diese Zeit zurück.
Ja, ich war völlig isoliert. Viele meiner Kommilitonen waren Mitglieder der sogenannten SS und SA. Und sie konnten es nicht ertragen, mit mir zu sprechen. Es war alles andere als angenehm.
Offiziell durften jüdische Studierende ihre Ausbildung an den meisten Universitäten erst einmal fortsetzen, aber ihre Aktivitäten wurden zunehmend beschränkt. Trude begriff, dass sie vielleicht nie ihren Abschluss würde machen können. Aber sie war entschlossen, die Forschungen für ihre Doktorarbeit zu Ende zu führen.
Sie war extrem hartnäckig. Sie ließ sich nicht aufhalten, obwohl die Bedingungen sehr hart und schwierig waren.
Trude hat sich also bedeckt gehalten. Aber 1935, als sie bereit für ihr Abschlussexamen war, war es damit vorbei.
Als ich verkündet habe, dass ich den Doktortitel erwerben wollte, musste ich ein Formular ausfüllen. Ich musste meine 8-Urgroßeltern benennen und angeben, ob sie arisch oder nicht arisch waren. Ich habe bei allen nicht arisch angegeben und der Beamte in der Registratur hat gesagt, sowas habe er noch nie gesehen. Unter allen Studierenden der gesamten Münchner Universität war ich in dieser Zeit offenbar die Einzige, die nach dieser Definition nicht arisch war.
Kaum zu glauben, aber Trude durfte ihr Examen machen und sie hat spielend bestanden. 1935 hat sie ihre Doktorprüfung summa cum laude abgelegt, die höchste Ehrung. Aber ihr Triumph war bittersüß. Hier noch einmal Michael Goldhaber in einem Interview, das er dem Podcast Physics World Weekly gegeben hat.
Sie wurde von den anderen Studierenden und Lehrenden boykottiert. Es hat keinerlei informellen Austausch gegeben, außer mit einem einzigen Professor, Arnold Sommerfeld. Er war einer der berühmtesten Physiker dort, hat sie aber weiterhin freundlich behandelt.
Arnold Sommerfeld war einer der brillantesten Physiktheoretiker Deutschlands. Im Laufe seiner Karriere wurde er für 84 Nobelpreise nominiert. Er selbst war kein Jude, hat aber Trudes außerordentliches Talent erkannt und sie weiterhin unterstützt.
Sommerfeld war praktisch der einzige Professor in ganz München, der sich nicht vom NS-System kompromittieren ließ. Er hat zum Beispiel nicht die Hand zum Hitlergruß erhoben, wenn er in den Seminarraum kam. Und er hat offen über die Arbeit Einsteins und die Relativitätstheorie gesprochen, was zu dieser Zeit schon fast als Verrat gegolten und die Studierenden zu höhnischem Gejohle veranlasst hat. Denn Einstein galt als undeutsch, als jemand, der Richtungen eingeschlagen hat, die nicht mit der deutschen Physik in Einklang gestanden haben.
Jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, besonders Albert Einstein, wurden zu Zielscheiben für eine Bewegung, die sich deutsche Physik nannte. Die Nationalsozialisten haben behauptet, dass Einsteins berühmte Theorien belanglose Werke der sogenannten jüdischen Physik seien. Ihrer Ansicht nach konnte man nur Ideen ernst nehmen, die von sogenannten arischen Wissenschaftlern stammten. Sogar mit einer einflussreichen Physik-Koryphäe wie Sommerfeld auf ihrer Seite sollte sich für Trude jegliche Hoffnung zerschlagen, ihre Laufbahn in München fortsetzen zu können. Im September 1935, dem Jahr von Trudes Abschluss, sind die berüchtigten Nürnberger Gesetze verabschiedet worden.
Von den Nürnberger Gesetzen waren alle Jüdinnen und Juden gleichermaßen betroffen, da sie ihnen die Grundrechte aberkannt haben. Sie wurden ihrer Staatsbürgerschaft beraubt. Nun waren sie Menschen minderen Rechts. Und es war mehr als fraglich, ob sie überhaupt noch irgendwelche Rechte innehatten. Für diejenigen, die sich mit dem Gedanken getragen haben, Deutschland zu verlassen, haben die Nürnberger Gesetze das Fass zum Überlaufen gebracht.
Trude hat gewusst, dass es Zeit war zu gehen. Sie hat angefangen, Briefe an andere geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überall in Europa zu schreiben, um sie nach Arbeitsperspektiven zu fragen.
Als ich weg wollte, habe ich verschiedene andere Physikerinnen und Physiker angeschrieben, die ich kannte und die das Land verlassen hatten. Ich habe sie gefragt, wohin ich gehen sollte. Aber von allen bekam ich die Antwort: Kommen Sie bloß nicht hierher. Hier gibt es schon zu viele Geflüchtete.
Aber zwischen all den trostlosen Nachrichten hat es auch einen Hoffnungsschimmer gegeben. Sie erhielt Antwort von einem Freund, den sie einst in Berlin kennengelernt hatte. Er hatte Deutschland einige Jahre zuvor verlassen und forschte nun in Cambridge. Er hat Trude eindringlich geraten: Pack deine Sachen zusammen und zieh nach England. Also ist Trude Anfang 1936 nach London gegangen. Sie hat eine Gemeinschaftsunterkunft im West End gefunden. Zwischen dieser Bleibe und der herrlichen Familienwohnung in München lagen Welten. Dort hatte sie alles gehabt, was sie brauchte. Hier gab es fast nichts.
Es war eine komplette Umstellung. Als sie in London angekommen war, hatte sie kein Geld.
Als Trude Deutschland verlassen hat, durfte sie bei der Bank kein Bargeld abheben. Alles, was sie hatte, waren ein paar wenige, wohl vor allem ideell wertvolle Besitztümer.
Bei der Ankunft hatte sie einen Schrankkoffer bei sich, den vermutlich ihre Mutter gepackt hatte. Außerdem hatte sie noch eine Leica-Kamera und ein impressionistisches Gemälde, das später bestimmt sehr wertvoll wurde. Aber ich bin nicht sicher, ob es auch zu dieser Zeit schon etwas wert war.
London war inmitten einer verheerenden Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit war dramatisch gestiegen. Trude hat schnell gemerkt, dass es sehr schwierig sein würde, einen Job zu finden, besonders als Ausländerin.
In England hat das Problem darin bestanden, dass Menschen aus dem Ausland nur dann eine Anstellung bekommen haben, wenn sie beweisen konnten, dass es keine englischen Arbeitskräfte für diese Stelle gab.
Trude hatte keinen Penny. Sie musste irgendetwas tun, um zu überleben.
Das Gemälde hat sie nicht verkauft. Aber die Kamera. Von dem Erlös hat sie sich ein halbes Jahr lang über Wasser halten können und dabei hauptsächlich von Kartoffeln gelebt.
Sie hat Gelegenheitsjobs angenommen, Texte übersetzt und Nachhilfe in Deutsch gegeben. Schließlich hat sie eine Anstellung im Forschungslabor des britischen Physikers G.P. Thomson ergattert. Kurz danach hat Thomson für seine bahnbrechende Arbeit zur Elektronenbeugung den Nobelpreis gewonnen. Trudes Aufgabe war allerdings weniger schillernd und hat hauptsächlich im Übersetzen von Unterlagen bestanden.
Ich glaube nicht, dass die Arbeit sie befriedigt hat. Während sie in England war, sind keine Publikationen von ihr erschienen. Ein großes Handicap für eine junge Physikerin. Das hat ihre Lage sicher zusätzlich erschwert.
Für eine Sache war Trude trotz aller Herausforderungen dankbar. Ihr Freund Maurice Goldhaber hat ihr immer wieder aus Cambridge geschrieben und sie gelegentlich sogar besucht. Schließlich hat sich daraus sogar eine romantische Beziehung entwickelt, obwohl Maurice nicht unbedingt der leidenschaftlichste Werber war.
Er war extrem unromantisch. Am liebsten hat er mit meiner Mutter über Physik gesprochen. Aber er war auch sehr dafür, dass seine Frau sich mit Physik befasst und nicht als Hausfrau ihr Dasein fristet. Das war sehr ungewöhnlich für einen damaligen Physiker.
1939, kurz nachdem Maurice ein Stellenangebot als Assistenzprofessor in den USA erhalten hatte, hat er Trude gebeten, ihn zu begleiten und ihr dann einen Heiratsantrag gemacht. Und Trude hat ja gesagt. Zunächst ist ihr Illinois wie ein Neuanfang vorgekommen. Aber Maurices Arbeitsplatz war in der Kleinstadt Urbana, genau in der Mitte des Präriestaats, umgeben von endlosem Flachland. Bis dahin hatte Trude nur in Großstädten gelebt. Sie hätte dankbar sein sollen, das war ihr klar. Maurice konnte für den Lebensunterhalt aufkommen, aber sie war fast 30 und wollte eine eigene Karriere.
Die Universität von Illinois hatte einen sehr guten Ruf. Dort hat es einige gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeben, aber die Landschaft hat mir nicht gefallen und das Klima ebenso wenig.
Leider haben sich Trudes Hoffnungen auf eine Arbeit als Physikerin bald zerschlagen. Wieder einmal standen ihr und Maurice die Regeln im Weg. Professorin Ruth Louine Syme.
In den Vereinigten Staaten hatten es Frauen in den 1940er, 1950er und 1960er Jahren sehr schwer, eine höhere wissenschaftliche Position an einer Universität zu erreichen. Zusätzlich hat es in den meisten akademischen Institutionen Vorschriften gegen Vetternwirtschaft gegeben. Eheleute sollten nicht im gleichen Fachbereich arbeiten, in manchen Fällen nicht einmal an derselben Universität.
Solche Regeln sollten Bevorteilung unter Verwandten verhindern und sicherstellen, dass offene Positionen an die am besten qualifizierte Fachkraft gingen. Dies hat jedoch dazu geführt, dass eine bestimmte Personengruppe oft auf unfaire Weise ausgeschlossen wurde.
Die schlimmste und offensichtlichste Folge war, dass Ehefrauen von Universitätsprofessoren und anderen Wissenschaftlern häufig nicht genommen wurden, ganz egal, wie qualifiziert sie auch sein mochten. Darunter hatte fast immer die Frau zu leiden.
Trude war eine von vielen Akademikergattinnen, denen durch diese Regeln eine Berufskarriere verwehrt geblieben ist. Gleiches galt für Ruth.
Ich habe die Gesetze gegen Vetternwirtschaft sehr stark zu spüren bekommen. An der staatlichen Universität von Sacramento habe ich meinen Mann kennengelernt, der im gleichen Fachbereich als Professor tätig war. Er hatte eine Festanstellung, ich damals nicht. Und als wir beschlossen haben zu heiraten, hat man mir sinngemäß mitgeteilt, dass ich nicht länger zum Institut gehöre.
An der Universität von Illinois durfte Trude nur als unbezahlte Assistentin im Labor ihres Mannes arbeiten. Als sie und Maurice ihr erstes Kind bekommen haben, Michaels älteren Bruder Alfred, wurde Maurice in der Geburtsurkunde als Professor tituliert. Trudes Berufsbezeichnung war Hausfrau. Aber ihren wachen Verstand auszuschalten war ihr nicht gegeben. Sie hat also weiterhin zusammen mit Maurice an Experimenten gearbeitet, obwohl sie auf dem Papier nur die Assistentin war.
In dieser Zeit hat sie ein Experiment durchgeführt, das etwas zuvor Unbekanntes ans Licht gebracht hat.
Das ist Fred Goldhaber, Trudes ältester Sohn. Seine Worte stammen aus einem Interview mit dem Podcast Physics World Weekly. Wie sein Bruder und seine Eltern war auch Fred Physiker. Dementsprechend hat er die Pionierleistung seiner Mutter sehr gut nachvollziehen können.
Es war bereits bekannt, dass ein Atomkern bei Kollision mit einem Proton oder Neutron einige Teilchen ausstößt und ein großes Fragment übrig bleibt. Meine Mutter hat bei ihren Experimenten in Illinois im Labor von Maurice herausgefunden, dass bei einem Atomkern, der in zwei große Fragmente zerfällt, immer auch einige kleine entstehen. Die kleinen Fragmente können wiederum weitere Reaktionen auslösen, wobei sie mit anderen Atomkernen kollidieren und sie spalten. Dies kann also einen selbsterhaltenden Prozess zur Folge haben.
Nur zwei Jahre später hat ein gewisser J. Robert Oppenheimer eine Gruppe von Physikern in einer Wüste New Mexikos versammelt, um ebenfalls auf diesem Gebiet zu experimentieren und die weltweit erste Atombombe zu erschaffen. Dabei hat es sich um das Manhattan-Projekt gehandelt. Trude und Maurice waren nicht dazu eingeladen.
Da mehrere Leute aus Illinois am Projekt teilgenommen haben, haben wir schon sehr früh davon gewusst und waren gut informiert. Als Grund hat Oppenheimer angegeben, dass meine Eltern noch in Deutschland waren. Das sollte wohl heißen, dass er uns nicht dabei haben wollte, weil wir gegebenenfalls von den Nazis erpresst werden könnten. Das war zwar abwegig, aber Oppenheimer war ausgesprochen unnachgiebig. Das ließ sich kaum erklären, zumal mein Mann mehr über Neutronen wusste als die meisten am Projekt Beteiligten.
Statt ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, mussten Trude und Maurice schwören, sie geheim zu halten. Bis nach dem Krieg sollten sie unter Verschluss bleiben. Währenddessen hat Trude sich zunehmend Sorgen um ihre Eltern gemacht, die noch immer in München gelebt haben. Anfangs hat Otto sein Importgeschäft für Lebensmittel weiterbetrieben, aber nach den Novemberpogromen 1938 haben Otto und Nelly alles verloren. Ihr Heim, ihren Lebensunterhalt und ihre geliebten Pferde. Die Nazis haben sie gezwungen, in eines der vielen überfüllten Gebäude zu ziehen, die für jüdische Menschen ausgewiesen waren, die sogenannten Judenhäuser. Trude und ihre Schwester Liselotte haben sich schriftlich an diverse Botschaften gewandt, um ihre Eltern aus Deutschland herauszubekommen. Sie wussten, dass Brasilien und Kuba Geflüchtete aufgenommen haben. Liselotte war bereits in Rio. Im Archiv des Leo Beck-Instituts findet sich einer der Antwortbriefe ihrer Mutter, in dem sie auch auf die Geburt von Trudes erstem Sohn Fred eingeht.
München, den 18. Juni 1941. Heute, meine liebe Trude, schreibe ich dir hauptsächlich, um deinem lieben, kleinen Freddy und auch gleich dir zu euren herannahenden Geburtstagen rechtzeitig viel, viel Glück zu wünschen. Ich sehe mir oft Freddys nettes Köpfchen auf dem Foto an und wollte nur, ich könnte es einmal in den Händen halten. Von Hamburg erhielten wir die Nachricht, dass neue Bedingungen eingetreten sind und das Visum deshalb nicht erteilt werden könne. Dass der Konsul aber in unserem Fall nach Rio telegrafieren würde, wenn wir dies wünschen, worauf wir natürlich darum baten. Daraufhin kam noch einmal ein Brief mit verschiedenen Anfragen, die wir postwendend beantworteten, und nun warten wir wieder gespannt darauf, ob wir es bekommen. Durch die neue Entwicklung ist nun wohl wieder alles in Frage gestellt. Man muss sich wirklich immer wieder mit Geduld wappnen.
Im Herbst 1941 haben Trude und ihre Schwester noch gehofft, Otto und Nelly nach Havanna holen zu können. Aber im November wurden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr. Noch einmal Michael Goldhaber.
Sie hat eine Postkarte aus Deutschland erhalten, mit der Nachricht, dass ihre Eltern im November abtransportiert worden waren, angeblich zur Umsiedlung nach Riga.
Im besetzten lettischen Riga gab es ein Ghetto, in dem über 30.000 Menschen festgehalten wurden. Dorthin sind Otto und Nelly mit dem Zug deportiert worden, zusammen mit tausenden anderen Jüdinnen und Juden. Nach der Postkarte hat Trude nie wieder etwas von ihren Eltern gehört. In den folgenden Jahren hat Trude ihre Laborarbeit in Urbana als Assistentin von Maurice fortgesetzt. Immer noch unterbezahlt und kaum anerkannt. 1948 haben die Goldhabers Maurices Forschungssemester in einem neuen Labor bei New York verbracht, an einem Ort namens Brookhaven. Schon bei ihrer Ankunft dort hat Trude das Gefühl gehabt, wieder durchatmen zu können.
Es war auf Long Island und in der Nähe gab es schöne Strände. Meine Mutter hat das Meer geliebt.
Das hat sich schon wie ein Aufstieg angefühlt. Aber es gab noch bessere Neuigkeiten. Brookhaven hat ihnen eine Festanstellung angeboten. Nicht nur Maurice. Auch Trude wurde eine Position als Physikerin in Aussicht gestellt.
Es war ein fabelhaftes Angebot. Eine reguläre Arbeitsstelle mit einem Budget für eigene Experimente. Sie würde eigene Projekte umsetzen können. Es boten sich zahlreiche Möglichkeiten für Kooperationen. Und die Laborausstattung war sehr gut. Für sie also eine enorme Verbesserung.
Das Labor in Brookhaven war erst vor kurzem gegründet worden. Dort gab es keine Regeln gegen Vetternwirtschaft. Die Goldhabers sind also nach Long Island gezogen. Mit 40 Jahren, 15 Jahre nach dem Erhalt der Doktorwürde, hatte Trude ihre erste vollwertige Arbeitsstelle als Physikerin. Unter dem festangestellten Personal war sie die erste Frau mit Doktortitel.
Sie war dort völlig vertieft in die Art physikalischer Forschung, die sie bereits in Illinois betrieben hatte. Und sie hat sie sehr systematisch durchgeführt. Das Energieniveau zahlreicher Atomkerne bestimmt und damit ein großes Stück zum Verständnis des Atomkernaufbaus beigetragen.
Als Trude 1977 in den Ruhestand gegangen ist, hatte sie mehr als 60 Arbeiten publiziert und an zahlreichen Konferenzen teilgenommen. Aber als weibliche Physikerin war Trude immer noch eine große Ausnahme.
Frauen waren in der Wissenschaft noch immer ungewöhnlich. Ich habe vielleicht noch zwei weitere gekannt in Brookhaven. Meine Mutter war sehr respekteinflößend in dem, was sie zu sagen hatte und wie sie es gesagt hat. Nur so konnte sie sich als Physikerin durchsetzen.
Trotz ihres Erfolgs hat Trude es weiterhin für notwendig gehalten, sich unter ihren männlichen Kollegen zu beweisen, sogar gegenüber ihrem Mann Maurice.
Sie hat ein wenig in seinem Schatten gestanden. Immerhin hat er das Institut für Physik geleitet und wurde später Direktor von Brookhaven. Und zuvor hatte er einige aufsehenerregende Experimente durchgeführt. Das hat ihr wohl etwas zugesetzt. Aber mit ihrer Arbeit war sie sehr glücklich und hat auch Anerkennung dafür erhalten.
Trudes Wirken in Brookhaven ist weit über ihre wissenschaftlichen Forschungen hinausgegangen.
Zwei Dinge haben Gertrude sehr am Herzen gelegen. Zum einen ging es ihr um die Rolle von Frauen in der Wissenschaft und die Schwierigkeiten, die sie und viele andere Frauen durchgemacht hatten. Und zum anderen um die Stärkung des Zusammenhalts im Labor, etwa durch Offenlegung sämtlicher Aktivitäten in den wissenschaftlichen Abteilungen.
Peter Bond ist Anfang der 1970er Jahre zum staatlichen Labor Brookhaven gekommen, als junger Atomphysiker. Bei seinem Vorstellungsgespräch ist er Trude zum ersten Mal begegnet.
Sie ist mir sehr energisch und unternehmungslustig erschienen. Auf jeden Fall war sie sehr gerade heraus und hat im Labor so manches etabliert, um die Labormitarbeitenden zusammenzubringen, was Auswirkungen auf die ganze Gemeinschaft dort hatte.
Trude war auch Mitgründerin einer Arbeitsgruppe im Labor, die sich für gleiche Karrieremöglichkeiten für Frauen eingesetzt hat.
Sie hat das Programm Frauen in der Wissenschaft in Brookhaven ins Leben gerufen und regelmäßig Treffen veranstaltet, um über Probleme zu sprechen. Oder über das, was sie vorgehabt haben, um das Leben der Wissenschaftlerinnen im Labor zu verbessern. Frauen sollten spüren, dass sie keine Menschen zweiter Klasse sind, dass sie in der Wissenschaft eine Rolle spielen sollten. Und tatsächlich ist die Zahl der forschenden Frauen im Labor heute mit der damals nicht zu vergleichen. Das ist eine bemerkenswerte Errungenschaft.
Und 1972 wurde Trude eine ganz besondere Ehre zuteil. Professor Gertrude Goldhaber wurde offiziell in die staatliche Akademie der Wissenschaften der Vereinigten Staaten gewählt.
Sie war die dritte Frau, die diese Ehrung erhalten hat. Eine wunderbare Anerkennung ihrer Beiträge zur Wissenschaft. Am offensichtlichsten ist ihr Vermächtnis auf dem Gebiet der Physik. Aber das, wofür sie so hart gearbeitet hat, die Anerkennung, dass Frauen in der Wissenschaft ebenso kreativ oder vielleicht sogar kreativer als Männer sind, hat sich als nicht minder schwere Aufgabe dargestellt, ihre Entschlossenheit, übliche Verfahrensweisen zu ändern. Für mich ist dies wohl ihr größtes Vermächtnis.
Trude ist 1998 im Alter von 86 Jahren gestorben. Letztendlich hatte sie ein glückliches und erfülltes Leben. Aber bis zu ihrem Tod hat sie nie erfahren, was mit ihren Eltern geschehen ist, nachdem sie in jenen Zug nach Riga verfrachtet worden waren. Auch sonst hat niemand in der Familie Goldhaber etwas gewusst. Erst 50 Jahre später haben Michael, Fred und Freds Frau Susan in München recherchiert. Was ist mit Otto und Nelly damals passiert?
Wir hatten die Adresse und davon ausgehend haben wir eine Europareise geplant.
Das ist Susan Goldhaber. Eines Sommers, kurz nach Trudes Tod 1998, haben sie beschlossen, nach München zu reisen und dort ein Archiv aufzusuchen.
Wir wurden von einem jungen Mann begrüßt, der uns in sein liebevoll eingerichtetes Büro geführt hat. Es war eine Art Bibliothek. Wir haben erklärt, dass wir zwar den Wohnsitz von Trudes Familie, der Familie Scharf, kennen, jedoch mehr über das Geschäft herausfinden wollen, zum Beispiel, wo es sich befunden hat. Er war äußerst hilfsbereit und hat gesagt, könnten Sie kurz warten? Ich werde versuchen, mehr für Sie herauszufinden.
Der Archivar ist mit Informationen zurückgekommen, die sie nicht erwartet hatten.
Er hatte die Pässe von Freds Großeltern in der Hand. Ausweisdokumente, die wir nie gesehen hatten. Und er hat auch Informationen mitgebracht, detaillierte Informationen darüber, was mit ihnen passiert war.
So haben sie die schreckliche Wahrheit erfahren. Otto und Nelly wurden am 25. November 1941 deportiert. In besagtem Zug Richtung Riga. Aber der Zug wurde auf offener Strecke angehalten. Zusammen mit 1000 anderen Jüdinnen und Juden wurden sie aus den Waggons gezerrt, offenbar von bereitwilligen NS-Kollaborateuren. Man hat sie erschossen und in Massengräbern verscharrt.
Wir waren vor Erschütterung wie betäubt. Fred ist äußerlich kein besonders emotionaler Mensch, aber uns haben einfach die Worte gefehlt. Bis zu diesem Moment hatten wir die Einzelheiten ihres Todes nicht gekannt. Wie man sich vorstellen kann, war das für uns alle eine Art Zäsur. Wir wussten jetzt, was geschehen war. Es war kein Geheimnis mehr.
Während der 4 Jahrzehnte, die sie in den Vereinigten Staaten gelebt hat, ist Trude nur 2-mal nach Deutschland zurückgekehrt. Auf einer dieser Reisen hat sie das 50-jährige Klassentreffen ihres Gymnasiums besucht. Michael erinnert sich, was seine Mutter ihm darüber erzählt hat.
Sie war bei weitem die bekannteste Persönlichkeit, die aus dieser Schulklasse hervorgegangen ist. Ein Mitschüler aus ihrer Klasse war ein unverhohlener Nazi gewesen. Und nun, wo sie wieder da war, hat er sich bei ihr entschuldigt. Das hat ihr viel bedeutet.
Es zeigt auch, dass Trude sich nie von Vorurteilen hat einschränken lassen. Das hat sie beispielhaft vorgelebt. Und so erinnert sich die Familie an sie.
Ich glaube, sie hat vielen Menschen den Weg bereitet. Dieser Aspekt ihres Lebens macht mich sehr stolz.
Und auch Trude selbst war darauf stolz.
Alfred Goldhaber ist während der Produktion dieser Folge verstorben. Er war den Spuren seiner Mutter gefolgt und Physiker geworden. Er hat zu Themenbereichen wie Elementar-, Teilchen- und Atomphysik geforscht. Mit Hilfe des American Institute of Physics und des Auswärtigen Amtes konnte das Leo Beck-Institut New York die knapp 6 laufenden Regale an Dokumenten aus Trude Goldhabers Nachlass aufarbeiten und digitalisieren. Es handelt sich hierbei um Notizen, Grafiken, Diagramme, Originaldaten und Korrespondenzen im Zusammenhang mit Trudes Forschung zwischen 1930 und 2000. Maurice Goldhabers Papiere wurden ebenfalls erschlossen und warten noch auf die Verarbeitung. Erfahren Sie mehr unter www.lbi.org/goldhaber. Der Podcast Exil ist eine Kooperation des New Yorker Leo Beck Instituts und der Bundeszentrale für politische Bildung, produziert von Antica Productions. Host ist Iris Berben. Redaktionsleitung Clem Hitchcock und Rami Zabar. Gesamtproduktionsleitung Laura Rigueur, Rami Zabar, Stuart Cox und Bernie Blum. Redaktion Emily Morantz. Recherche und Übersetzung Isabella Kempf. Sounddesign und Tonmischung Philip Wilson. Titelmusik Oliver Wickham. Besonderer Dank an den Physics World Weekly Podcast und an David Olson vom Oral History Archive der Columbia University in New York. Deutsche Fassung produziert von Power of Babel. Gesamtproduktionsleitung Eric Geringas. Redaktion und Sprachregie Isabella Kempf. Übersetzung Frank Süßdorf. SynchronsprecherInnen: Adi Braun, Gerlinde Dilge, Katharina Geringers, Hans-Jörg Krumpholz, Manfred Liptow, Elga Schütz. Soundmix: Joschko Kasten.